Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 31. Oktober 2022, gleich dem 9. Aban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Anteil virtueller Spiele am Anstieg realer Mörder und Opfer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt vor Folgen ausländischer Präsenz in der Region. Irans Außenministerium. General Soleimani spielte eine wichtige Rolle bei der Befreiung der Welt vom IS. Und iranisches Telekommunikationsministerium kündigt Vorgehen gegen Google Play an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt vor Folgen ausländischer Präsenz in der Region. Bei einem Telefonat mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen hat der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian vor Folgen ausländischer Präsenz in der Region gewarnt. Wir betrachten die regionale Sicherheit als eine zusammenhängende Kategorie und wir betrachten die Sicherheit der Aserbaidschanischen Republik als mit der Sicherheit der Region und unseres Landes verbunden, sagte der Top-Diplomat dem aserbaidschanischen Außenminister Ceyhun Bayramov bei dem Telefongespräch am Sonntag. Wir kritisieren jegliche Stationierung ausländischer Streitkräfte in der Region und betrachten dies als Widerspruch zur Herstellung von Frieden und Stabilität und zum Ausbau der Zusammenarbeit in der Region, fügte der iranische Außenminister hinzu. Die Islamische Republik sei der Meinung, dass die ausländische Präsenz die aktuelle Lage in der Region erschwere, hieß es weiter. Teheran glaubt, dass es nur regionale Mechanismen sind, die zur Lösung der Probleme in der Region führen könnten, einschließlich im 3+3-Format, der die drei südkaukasischen Länder Armenien, Georgien und Aserbaidschan sowie Russland, die Türkei und Iran umfasst, erklärte Amir Abdollahian. Der iranische Außenminister wies zudem darauf hin, dass die Islamische Republik ihre Bemühungen um die Lösung bestehender Differenzen zwischen Aserbaidschan und Armenien ausnahmslos fortsetzen werde. Der aserbaidschanische Außenminister seinerseits dankte Iran wegen seiner Bemühungen um die Herstellung von Frieden und Stabilität in der Region. Ebenso brachte er Bakus Einwände gegen Auslandseinsätze in der Region zum Ausdruck und betonte die Bedeutung der Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auch im 3+3-Format. Bayramov sagte unterdessen, der anhaltende direkte Kontakt zwischen den iranischen und aserbaidschanischen Regierungsverantwortlichen zeige die tiefen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und fügte hinzu, wir messen diesen Beziehungen Bedeutung und Respekt bei. Er begrüßte auch eine geplante Reise des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Borer Ghalibov in sein Land und nannte dies einen wichtigen Schritt zum Ausbau der bilateralen Beziehungen. Irans Außenministerium. General Soleimani spielte eine wichtige Rolle bei der Befreiung der Welt vom IS. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die wichtige Rolle des ermordeten Generalleutnants Qasem Soleimani bei der Bekämpfung der IS-Terrormiliz gelobt und vor den weltweiten Auswirkungen der Verbrecher der Terrorgruppe gewarnt, wären da nicht die Bemühungen der Islamischen Republik zur Terrorismusbekämpfung gewesen. General Soleimani, der ehemalige iranische Antiterrorbefehlshaber, wurde am 3. Januar 2022 bei einem US-Luftangriff in Bagdad ermordet, 3 Jahre nachdem er den endgültigen Sieg über den IS erklärt hatte. Ohne die führende Rolle Irans und des Generals Soleimani im Kampf gegen den Takfiri-Terrorismus und dem IS wären die ganze Welt und alle, die behaupten, sich für die Menschenrechte einzusetzen, immer noch von den Verbrechen dieser Terrorgruppe betroffen, sagte Nasser Kanani am Montag während einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Kanani machte die Bemerkungen, während er den Märtyrertod von Pilgern bei einem IS-Terroranschlag am Mittwoch auf den Schrein von Shah Cheragh in Shiraz beklagte. Auf die Frage nach einem Kommentar zur Einmischung westlicher Länder in die inneren Angelegenheiten Irans, einschließlich der jüngsten landesweiten Unruhen, kritisierte Kanani ihre unkonstruktiven und unverantwortlichen Maßnahmen und lästigen Äußerungen, die friedliche Proteste in Unruhen verwandelten. Er fügte hinzu, dass aufgrund der derzeitigen Unruhen die Stimme derer, die ihre Kritik friedlich äußern wollten, nicht gehört werden könne. Sie bereiteten Gewaltsuchenden und Randalierern den Boden, um Chaos anzurichten, und begründeten ihre lästigen Aktionen damit, sich für die Rechte der Frauen und Minderheiten einzusetzen. Dabei würden sie wahllose Sanktionen unterstützen, die von den USA gegen Iran verhängt wurden und auf Frauen und Kinder abzielen. Kanani reagierte ferner auf die jüngsten Bemühungen Deutschlands, die Revolutionsgarden, IRGC, in die Liste der terroristischen Organisationen aufzunehmen, indem er sagte, die Elitetruppe sei eine legale Organisation und es sei rechtswidrig, sie mit Sanktionen zu belegen. Die Entscheidung der deutschen Behörden, Sanktionen gegen das IRGC zu verhängen, sei eine Fortsetzung des verantwortungslosen und unkonstruktiven Vorgehens dieses Landes gegenüber der iranischen Regierung und Nation, sagte er. Iranisches Telekommunikationsministerium kündigt Vorgehen gegen Google Play an. Das iranische Telekommunikationsministerium gab an, es werde gegen Google Play Store wegen einer Entscheidung der in den USA ansässigen Internetplattform vorgehen, Beschränkungen für die normale Aktivität iranischer mobiler Anwendungen aufzuerlegen. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung verurteilte das Ministerium die von Google Play und anderen amerikanischen Internetplattformen auferlegten Beschränkungen für einige der beliebtesten in Iran entwickelten Apps für Mobiltelefone. Das Ministerium sagte, es vermute, dass die Beschränkungen eher von einer politischen Agenda als von technischen Problemen beeinflusst wurden, die von Google Play behauptet wurden, und wiederholte, dass in den USA ansässige Internetunternehmen eine Voreingenommenheit gegenüber Iran haben. Das Ministerium wird alle seine technischen und rechtlichen Kapazitäten ausschöpfen, um die Rechte iranischer mobiler App-Benutzer zu schützen, heißt es in einem Teil der Erklärung. Die Erklärung kam, nachdem Google Play über seine Play Protect-Funktion Warnungen an Benutzer mehrerer mobiler Apps ausgegeben hatte, die in Iran häufig für Messaging und andere Zwecke verwendet wurden. Rubika, eine der wichtigsten iranischen Apps, die von den jüngsten Beschränkungen von Google Play betroffen ist, sagte am Samstag, dass sie keine vorherige Warnung von dem amerikanischen Unternehmen über angebliche Datenschutzprobleme in der App erhalten habe. UNO verabschiedet Resolution gegen Atomwaffen Israels. Der erste Ausschuss der UN-Generalversammlung hat eine Resolution gegen die Atomwaffen des zionistischen Regimes verabschiedet. In einer Resolution forderte der erste Ausschuss der UN-Generalversammlung eine Aufklärung über die Atomwaffen des zionistischen Regimes, den Beitritt des Regimes zum Atomwaffensperrvertrag MPT und die Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA auf die Atomanlagen des zionistischen Regimes. Das israelische Regime müsse die Produktion, den Test sowie den Einsatz von Atomwaffen stoppen, hieß es in der UN-Resolution. Diese Resolution wurde mit 152 Ja-Stimmen der 152 Länder verabschiedet. Am Freitag verabschiedete der erste Ausschuss der UN-Generalversammlung überdies eine Resolution, in der die Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone in Westasien gefordert wurde. Die UNO hat bisher mehrere Resolutionen gegen die Atomwaffen des zionistischen Regimes verabschiedet. Alle haben aber nur einen symbolischen Aspekt. Das israelische Regime hat schätzungsweise 200 bis 400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal und ist damit der einzige Besitzer nicht konventioneller Waffen in Westasien. Das Regime hat sich bislang geweigert, Inspektionen an seinen militärischen Nuklearanlagen durch die IAEA zuzulassen oder den MPT zu unterzeichnen. Was Tel Aviv dazu ermutigt hat, seine nuklearen Aktivitäten zu beschleunigen, ist laut Beobachtern die Unterstützung der USA und Europas. Und gerade diese kritisieren das friedliche Atomenergieprogramm Irans. Putin ist für Gespräche mit Westen über Ukraine bereit. Russlands Außenminister Sergei Lavrov zufolge sei Präsident Wladimir Putin bereit, Verhandlungen mit dem Westen über die Ukraine zu führen, wo Moskau seit Februar eine Militäroperation durchführt. »Wir sind bereit, mit dem Westen über den Abbau von Spannungen zu sprechen«, sagte Lavrov am Sonntag. Er fügte hinzu, Russlands Führung, insbesondere Putin, sei immer noch für Verhandlungen über die Ukraine bereit. Die Aussicht auf Verhandlungen würde sich jedoch nur realisieren, wenn es realistische Vorschläge auf der Grundlage eines gleichberechtigten Ansatzes gibt, fügte Lavrov hinzu. Lavrov bemerkte, dass Putin wiederholt betont habe, Russland habe nie ein Verhandlungsangebot abgelehnt und es sei die Ukraine, die auf direkte Anweisung ihrer westlichen Sponsoren die Gespräche abgelehnt hat. Unabhängig davon verglich Lavrov die Lage in der Ukraine mit der Kuba-Krise von 1962, als die Sowjetunion und die USA einem Atomkrieg nahe kamen. Damals fand US-Präsident John F. Kennedy heraus, dass der sowjetische Führer Nikita Khrushchev angeblich Atomraketen auf Kuba stationiert hatte. Im Oktober 1962 wollte ein sowjetischer U-Boot-Kapitän eine Atomwaffe abfeuern, nachdem die US-Marine Wasserbomben um das U-Boot herum abgeworfen hatte. Kennedy stimmte heimlich zu, alle US-Raketen aus der Türkei abzuziehen, im Austausch dafür, dass Khrushchev die Nukleargeschosse aus Kuba entfernte. Lavrov sagte, es gebe Ähnlichkeiten zwischen der Lage in der Ukraine und der Kuba-Krise, hauptsächlich weil Russland jetzt durch westliche Waffen in der Ukraine bedroht sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad 14, Isfahan 16, Shiraz 17 und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, Sie haben die ersten 7 Verse der Sure Hasch kennengelernt. Die Sure Hasch ist die Sure 59. Wir schlagen den Koran wieder auf. Hier die 3 nächsten Verse dieser Sure. Es sind die Verse 8 bis 10.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Das gehört zum Teil den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld und Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen und diejenigen, die in der Wohnstätte Medina und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist, und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist, und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Not leiden. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. In den vorhergehenden Versen ging es um Güter und Besitztümer, welche den Muslimen in die Hände fielen, nachdem der Feind vor jeglicher blutigen kriegerischen Auseinandersetzung kapituliert hatte und aus Medina verbannt worden war. Und es hieß auch, dass die erbeuteten Dinge nicht den Kämpfern gehörten, da sie keine Verluste und keinen Schaden hatten hinnehmen müssen. Vielmehr sollte der Prophet Gottes darüber entscheiden, wie er je nach Dringlichkeit die kampflos erworbene Beute unter den Bedürftigen verteilt. Als erstes hatten die Muhajirin, diejenigen nämlich, die ihr Hab und Gut in Mekka bei der Auswanderung nach Medina zurückgelassen hatten, den Vorrang. Sie waren verarmt und hatten kein eigenes Dach über dem Kopf. Als nächstes galt den bedürftigen Muslimen von Medina der Vorrang vor den anderen, denn sie hatten die Einwanderer aus Mekka, die Muhajirin, in ihre Häuser aufgenommen und ihr Essen mit ihnen geteilt, obwohl sie selber nicht viel besaßen. Sie werden Ansar, Helfer, genannt. Die Auswanderer und die Helfer genossen also bei der Verteilung den Vorrang vor den anderen Muslimen in Medina. Es gab aber noch eine weitere Gruppe in Medina, denen der Prophet etwas aus dem eroberten Besitz zukommen ließ. Es waren die Tabi'in, das heißt diejenigen, die nach den Muhajirin und den Ansar den Islam angenommen hatten. Auch unter ihnen gab es Bedürftige. Wir entnehmen den obigen Versen, dass der Prophet Gottes daran denken und sich darum bemühen musste, dass Armut in der islamischen Gesellschaft beseitigt wird. Wir sehen zudem, dass die anderen Gläubigen bei Verzicht auf eine Teilhabe an den eroberten Gütern damit einverstanden sein sollten, dass alles an die Armen vergeben wird. Diese Verse lehren uns, erstens, es ist das natürliche Recht eines jeden, in seiner Heimat zu leben. Die grundlose Ausweisung aus der Heimat ist ein Verstoß gegen die natürlichen Rechte der Menschen. Zweitens, die Bedürftigen, die gläubig sind, hoffen auf Gottes Gnade und bitten anderen nicht um Hilfe. Dennoch ist es die Aufgabe, aller anderen Gläubigen ihnen zu helfen. Drittens, jemand ist wirklich ein gläubiger Mensch, der auch in der Not nicht davon ablässt, Gottes Religion zu unterstützen. Viertens, aufrichtige Gläubige sind daran zu erkennen, dass sie den anderen Gläubigen helfen und Selbstverzicht üben. Fünftens, es gehört zu den edlen Eigenschaften eines Menschen, dass er sich von Begierde, Neid, Geiz und Missgunst freimacht. Edle Eigenschaften verhelfen ihm zum Wohl und zur Rettung. Sechstens, bei der Brüderlichkeit im Glauben spielen Grenzen und Herkunft und Abstammung ebenso wenig eine Rolle wie Ort und Zeit. Den zweiten Abschnitt, den wir heute von der Sure Hasch besprechen, bilden die Verse 11 bis 13.
Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
Siehst du nicht jene, die heucheln? Sie sagen zu ihren Brüdern von den Leuten der Schrift, welche ungläubig sind: Wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch fortziehen, und wir werden niemals jemandem gegen euch gehorchen. Und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen. Doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen. Wenn sie tatsächlich vertrieben werden, werden sie nicht mit ihnen, den Ungläubigen, fortziehen. Und wenn tatsächlich gegen sie gekämpft wird, werden sie ihnen nicht helfen. Und wenn sie ihnen auch tatsächlich helfen sollten, werden sie ganz gewiss bei Gefahr den Rücken kehren, und hierauf wird ihnen selbst keine Hilfe zuteil werden. Vor euch empfinden sie wahrlich größere Angst in ihren Brüsten als vor Allah. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. Die vorherigen Verse haben die Merkmale von drei Gruppen der Gläubigen beschrieben, nämlich den Auswanderern von Mekka nach Medina, den Ansar-Helfern in Medina und den Tabi'in. Es wurden deren Glauben und Wahrhaftigkeit und Selbstverzicht unterstrichen. Nun verweist die Sure Hasch in den eben genannten Versen 11 bis 13 auf eine Gruppe von Leuten, die unter den Muslimen in Medina lebte, aber ganz anders war als die Gläubigen. Sie täuschten nur vor, gläubig zu sein. Es waren die Munafirin, die Heuchler. Sie standen heimlich mit den Juden in Medina in Kontakt und betrieben Verschwörungen gegen den Propheten und die wahren Muslime. Nachdem die Juden das Friedensabkommen verletzt und die Sicherheit der Muslime gefährdet hatten und nachdem der Prophet daraufhin ihre Verbannung aus der Stadt befahl, sagte der Anführer der Heuchler zu dem Anführer der Juden: »Verlasst Medina nicht, bleibt hier, wir unterstützen euch und falls es zu einem Krieg kommen sollte, werden wir euch verteidigen.« Aber in der Praxis haben sie anders gehandelt. Als die Heuchler sahen, dass die Muslime die vertragsbrüchigen Juden in ihrer Festung umzingelt hatten, überkam sie eine derartige Angst, dass sie nichts mehr unternahmen, um die Juden zu unterstützen, so dass diese gezwungen waren, sich zu ergeben und Medina zu verlassen. Wir sehen, erstens, aus islamischer Sichtweise sind die Gläubigen einander Brüder, während die Heuchler mit den Ungläubigen und den Feinden Freundschaft anknüpfen und brüderlich umgehen. Daran lässt sich unterscheiden, wer die Gläubigen und wer die Heuchler sind. Zweitens, typisch für die Heuchler ist, dass sie lügen, etwas vortäuschen und ängstlich sind. Sie ergreifen bei Gefahren die Flucht, auf welchem Weg auch immer. Drittens, wir sollten uns von dem hoffnungslosen und besorgten Gerede von Heuchlern nicht fürchten, sondern in Wort und Tat ihnen dermaßen Angst machen, dass sie die Szene verlassen und sich fürchten, Schritte gegen die Muslime zu unternehmen. Drittens, es ist ein Zeichen für schwachen Glauben und die Verwurzelung der Heuchelei in der Seele, wenn sich jemand vor den Menschen mehr fürchtet als vor Gott. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Penhon Chodel, verborgen wie das Herz, gesungen von Humayun Shajarian. Thank you.
جان شده و از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. تن لیک از دل اندر دل تو روزنی، زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گر، ایران شو و نزاره گر، بنگر کز این جمله سوبر، بنگر کز این جمله سوبر، این دم خدا مت می کنم. از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
قصد مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
چون یاد نامت می کنم.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Anteil virtueller Spiele am Anstieg realer Mörder und Opfer.
Heute beobachten wir immer mehr gewalttätiges Verhalten unter jungen Menschen. Laut einer neuen Studie stammt ein Teil dieser abnormalen Verhaltensweisen von Computerspielen, die zwar scheinbar klein sind, aber aus Sicht von Psychologen und natürlich Experten für Videomedien von großer Bedeutung sind. Die jüngsten Schießereien in den Vereinigten Staaten können aus diesem Blickwinkel betrachtet werden. Die 16.000 Einwohnerstadt Uvalde liegt im Südwesten von Texas und etwa 80% der Stadtbevölkerung sind Hispanos oder Latinos. Der 18-jährige Schütze Salvador Ramos hatte keine bekannten Vorstrafen oder eine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten. Sein Verhalten habe sich zuletzt verändert, zitierte die Washington Post einen Jugendfreund des Schützen. Er habe bei seiner Mutter und manchmal bei seiner Großmutter gelebt und sich in letzter Zeit aggressiv verhalten. Er sei eine isolierte Person mit zahlreichen familiären Herausforderungen, was dazu geführt habe, dass er letztlich die Schule abgebrochen habe. Er erschoss an einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Erwachsene und 17 weitere wurden verletzt. Erst vor gut einer Woche hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, 10 Menschen erschossen und 3 weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert. 11 der 13 Opfer waren schwarz. Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung. Die Beschreibungen des Charakters von Ramos sind denen der Täter des Massakers in anderen amerikanischen Schulen sehr ähnlich. Massaker wie Parkland in Florida im Jahr 2018 mit 17 Toten oder der Columbine-Zwischenfall im Bundesstaat Colorado im Jahr 1999 mit 13 Opfern. Salvador Ramos, der viele Videospiele, insbesondere Kampfspiele wie Fortnite oder Call of Duty, spielte, soll Medienberichten zufolge die bei der Tat verwendete Schusswaffe und 375 Schuss Munition am 20. Mai kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft und Fotos seiner Waffen sogar auf Instagram gepostet haben. Nur 4 Tage nach dem Kauf der Waffen sei er mit einem Auto zur Robb-Grundschule gefahren und habe dort eines der schlimmsten Massaker in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren markiert. Er habe dann das Auto verlassen und sei mit einer Schutzweste bekleidet, einem Rucksack und einem Gewehr in die Schule eingedrungen. Dort habe er das Feuer eröffnet. Er sei schließlich beim Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Bisher wurden viele Studien über die Auswirkungen von Gewalt in Videospielen auf das Verhalten von Menschen veröffentlicht. Und einige haben sie bewiesen, andere widerlegt. Es gibt jedoch wenig Forschung, die eine große Gruppe von Spielern von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter sorgfältig untersucht und analysiert. In den frühen 1980er Jahren waren Videospiele oft frei von Gewalt und gefährlichen Handlungen. Diese Titel, die auf Arcade-Automaten schnell an Popularität gewannen, zogen alle Altersgruppen an. Die vielleicht bekanntesten Titel dieses Jahrzehnts sind Spiele wie Pac-Man, Donkey Kong und Galaga. Diese Titel waren gewaltfrei und nur wenn es einen starken Wettbewerb zwischen den Spielern gab, stellten wir zu viel Aufregung aufgrund eines verlierenden Gegners oder einer höheren Punktzahl fest. Im Laufe der Jahre und mit der Weiterentwicklung von Technologien im Zusammenhang mit der Spielindustrie haben sich diese Titel jedoch drastisch verändert und sich auf verschiedene Branchen ausgebreitet. Mit der Entwicklung und Ausweitung dieser Unterhaltungsform nahm die Sorge über den Inhalt dieser Spiele und ihre Auswirkungen auf das Verhalten und die Psyche der Menschen eine ernsthafte Dimension an. Man kann sagen, dass erstmals in den 1990er Jahren auf dem Höhepunkt der Heimkonsolen Nintendo 64 und Sega Saturn die Frage aufkam, ob gewalttätige Videospiele die Ursache für aggressives Verhalten von Spielern waren. Die Ergebnisse von 116 wissenschaftlichen Studien von Wissenschaftlern zu den Auswirkungen von Videospielen auf Gehirn und Verhalten wurden gesammelt, zusammengefasst und in der Fachzeitschrift Frontiers of Human Neuroscience veröffentlicht. Dazu sagt Mark Palaeus, eine der Autoren dieses Zeitschriftenartikels: Spiele werden manchmal ohne nachrichtendienstliche Unterstützung gelobt, gepriesen oder dämonisiert. Darüber hinaus ist Spielen eine beliebte Aktivität und jeder hat eine fanatische Sicht darauf. Mit Blick auf die bisherige Forschung haben Palaeus und sein Team versucht, alle Prozesse zu untersuchen, die sich darauf beziehen, wie Spiele die Struktur und Aktivität des Gehirns beeinflussen. Dazu wurden 22 Studien zum Nachweis struktureller Veränderungen im Gehirn und 100 Studien zur Analyse von Gehirnfunktion und Verhalten durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass das Spielen nicht nur die Funktionsweise unseres Gehirns beeinflusst, sondern auch seine Struktur verändert. Beispielsweise kann ein Videospiel, das darauf abzielt, die Genauigkeit einer Person zu beeinflussen, zu einer Reihe von Verbesserungen der Spielergenauigkeit führen. Darüber hinaus funktionieren die Teile des Gehirns, die eine Rolle bei der Erstellung von Genauigkeit spielen, bei Spielern besser als bei Nichtspielern. Und sie benötigen weniger Gehirnaktivität, um sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Befunde zeigen auch, dass das Spielen die Größe der raumbezogenen Teile des Gehirns vergrößert und sie effizienter macht. Raumbeschaffung ist die Fähigkeit einer Person, die visuelle Beziehung und Entfernung zwischen Objekten zu erkennen. Und langfristig bei Spielern und Personen, die freiwillig an einem spielbezogenen Trainingsprogramm teilgenommen haben, den hippocampalen Teil ihres Gehirns zu erweitern. Zu den positiven Wirkungen von Spielen kann auf die Problemlösung, Planung, Ressourcen- und Logistikmanagement, schnelles Denken und Analysieren und Entscheidungsfindung, Strategiengenauigkeit und Vorhersage, Lese- und Rechenfähigkeiten, Ausdauer, Mustererkennung, deduktive Logik und Hypothesentest verwiesen werden. Laut dem Cyberpsychologen Bernie Good geben Videospiele einem Menschen ein Gefühl von Freude und Glück, was ein menschliches psychologisches Bedürfnis ist. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass Videospiele Sucht verursachen können. Eine Erkrankung, die als Internet Gaming Disorder bekannt ist und sogar die mit Freude, Lernen und Motivation verbundenen Gehirnstrukturen in strukturelle und funktionelle Veränderungen umwandelt. Wenn man Spielsüchtige spielbezogenen Problemen aussetzt und ihre Gehirnreaktionen überwacht, zeigen sich signifikante Veränderungen, die ähnlich bei Störungen zu sehen sind, die durch andere Suchterkrankungen verursacht werden. Palaeus sagte in diesem Zusammenhang: Wir konzentrieren uns darauf, wie das Gehirn auf Videospiele reagiert. Diese Effekte führen nicht immer zu unmittelbaren Veränderungen in der Person, aber es scheint, dass Videospiele sowohl positive Auswirkungen auf Genauigkeit, visuelle und motorische Fähigkeiten, als auch negative Auswirkungen wie das Suchtrisiko haben. Diese Komplexität gilt es nun zu erkennen und zu akzeptieren. Die meisten negativen Auswirkungen von Computerspielen sind auf ihren gewalttätigen Inhalt zurückzuführen. Laut wissenschaftlicher Forschung haben Kinder, die viel Zeit mit gewalttätigen Spielen verbringen, mit größerer Wahrscheinlichkeit abnormale Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Diese Menschen erleben in Videospielen eine große Menge simulierter Gewalt und werden daher nach einer Weile gleichgültig. Einige Forscher glauben, dass gewalttätige Spiele die Natur von Kindern beeinflussen. Viele Spiele belohnen Kinder für mehr Gewalt. In diesen Spielen erleben die Kinder Aktionen wie Töten, Schlagen, Stechen und Schießen und aktive Teilnahme, Wiederholung und Belohnung sind effektive Werkzeuge, um diese Verhaltensweisen zu lernen. Sie sagen, dass gewalttätige Spiele in Zukunft zu gewalttätigem Verhalten des Einzelnen führen können. 2018 gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass Computerspielsucht die psychische Gesundheit beeinträchtigt. The National Institute on Media and the Family stellt auch fest, dass Videospiele Kinder süchtig machen können und dass Sucht ihre psychische Belastung und ihren Stresspegel erhöhen kann. Diese Kinder haben Angst vor sozialen Aktivitäten und es ist nicht verwunderlich, dass sie auch in der Schule schlechte Leistungen erbringen. MRT-Scans haben gezeigt, dass Computerspielsucht eine ähnliche Wirkung auf die Psyche der Menschen hat wie Drogen und Alkohol. Und laut Professor Ophir Turell neigen 13- bis 15-Jährige, die viel Zeit mit dieser Art von Spielen verbringen, in Zukunft eher zu abnormalen und gefährlichen Verhaltensweisen. Spielsucht kann sich nachteilig auf die Gesundheit von Kindern auswirken und Kinder, die täglich mehr als 2 Stunden Fernsehen oder mit dieser Art von Spielen verbringen, an Fettleibigkeit leiden. Neben längerem Spielen verursacht es Schmerzen in verschiedenen Körperbereichen wie Rücken, Kopf, Augen und Taubheit von Organen wie Handgelenken, Schultern, Ellbogen und Händen. Wenn ein Kind oder Jugendlicher mehr Zeit mit Spielen verbringt, als mit Reden oder Ausgehen mit anderen, wird es ihm oder ihr schwerfallen, mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Online Gamers Anonymous, eine Seite, die sich mit dem Abgewöhnen von Spielen befasst, sagt in dieser Hinsicht: Wenn ihre Kinder sie anlügen oder mit ihnen streiten, um ihre Spielzeit zu verbergen, wirkt sich das Spielen negativ auf ihr Leben aus. Zusätzlich zu all diesen Effekten machen Videospiele, deren Hauptszenario Gewalt ist, den Spieler zusätzlich zu diesen Effekten gleichgültig gegenüber gewalttätigen oder aggressiven Verhalten. Richard Gallagher, Direktor des Child Research Center an der New York University, sagt: Für diejenigen, die von Ego-Shootern fasziniert sind, kann das Spielen unsozial sein oder ihre gewalttätigen Gedanken und Verhaltensweisen verstärken. Von 2010 bis 2017 untersuchten Forscher 17.000 Menschen im Alter von 9 bis 19 Jahren in Japan, Deutschland, Kanada und den Vereinigten Staaten. Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, dass Computerspiele die Wahrscheinlichkeit gewalttätigen Verhaltens von Spielern erhöhen. Obwohl dieser Effekt sehr gering ist, kann er aber nicht ignoriert werden, sagt Jay Hall, Hauptautor des Artikels. Er sagt, dass jüngste Studien gezeigt haben, dass abnormales Verhalten eher bei Spielern auftritt, die gewalttätige Spiele spielen.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@zahlenparstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
He